Der Tausch. Es war 0.15 Uhr. Ich hörte, wie unsere Haustür geöffnet wurde. Derjenige, der sie öffnete, gab sich große Mühe, kein Geräusch zu verursachen. Doch das Quietschen der Scharniere war nicht zu verhindern. Ich sprang vom Stuhl, stürzte zum Fenster und sah eine schwarz gekleidete Person aus dem Haus treten. Fragend guckte ich Twim an, und sie wälzte sich auf meinem Bett. Was hatte ich erwartet? Twim war ein Hund. Ich erkannte unseren Gärtner. Er hieß Herr Meyer, war ein sehr merkwürdiger Typ. Und als Gärtner eine Katastrophe. Meine Mutter hatte ihm lange erklären müssen, worin der Unterschied zwischen Rosen und Brennnesseln bestand. Und trotzdem wucherten die Brennnesseln wohlgepflegt im Blumenbeet, während die blühenden Rosen in der Tonne verdarben. Anstatt dass mein Vater diese Blumenquälerei beendete, indem er Herrn Meyer entließ, hatte er einen zweiten Gärtner eingestellt, der Herrn Meyer beaufsichtigte. Ich hatte Herrn Meyer noch nie ohne Pflaster gesehen. Da er sehr groß war, circa 2,10 Meter, und sich mehrmals am Tag dem Kopf stieß. Zudem war er sehr dünn, dass ich fürchtete, er würde einst von einer Windböe davongeweht werden. Unser anderer Gärtner trug immer grüne oder braune Arbeitskleidung. Herr Meyer nur schwarz. Ich wollte mich abwenden, doch als er unser Grundstück verließ, erschien in seiner Hand eine Sense. Ging er zu einem Kostümball? Dabei könnte ich schwören, dass sie vor 10 Sekunden noch nicht da gewesen war. Twim wetzte ihre Schnauze an mein Bein. Ich rieb mir die Augen und fiel fast in Ohnmacht, denn als ich abermals in Herrn Meyers Gesicht blickte, sah ich einen knochigen, weißen Schädel. Unbekümmert lief er die Straße entlang. Autos, Laternen und Schildern wich er nicht aus, sondern schwebte durch sie hindurch. Ich sprang in mein Bett, zog mir die Decke über den Kopf, als ein greller Blitz mein Zimmer so stark beleuchtete, dass es sogar unter der Decke hell war. Ich wusste nicht, wie ich diese Nacht einschlafen sollte. Mein Wecker tönte schrill. Ob er wusste, dass er nur noch existierte, weil meine Mutter unerwartet in mein Zimmer gekommen war und mir den Fleischklopf abgenommen hatte? Ich zählte von 10 abwärts, und als ich bei 2 angekommen war, fühlte ich mich stark genug, den Ausschaltknopf zu drücken, anstatt den Wecker aus dem Fenster zu werfen. Herr Meyer und seine Verwandlung kamen mir in den Sinn. War das wirklich passiert oder nur ein Traum? Als ich das Esszimmer betrat, kam mir ein äußerst gut gelaunter Herr Meyer entgegen und bot mir Schokoladenkekse an. Ich lehnte verwirrt ab, denn Herr Meyer gehörte nicht zu der Sorte Menschen, aus deren Hand man Essen annehmen will. Während ich mein Müsli aß, verkündete meine Mutter, dass sich Herr Meyer bereit erklärt habe, die Weihnachtsdekoration anzubringen. Mir trug sie auf, ihm zu helfen. Ich hätte schließlich Ferien. Das ganze Haus zu schmücken und den Schmuck 2 Wochen später wieder abzunehmen, war genauso effektiv, wie ein Fenster bei einem Sandsturm zu putzen. Doch verunsichert von den Ereignissen der letzten Nacht, traute ich mich nicht, Nein zu sagen. Nach dem Frühstück drückte mir Herr Meyer eine Kiste Weihnachtsschmuck in die Hand und rief mir im Weggehen zu, dass ich Pommes und Cola neben den Kamin stellen solle. Das sei die Lieblingsspeise des Weihnachtsmannes, nicht wie fälschlicherweise behauptet Plätzchen und Milch. Versuchte Herr Meyer lustig zu sein oder steckte eine böse Absicht dahinter? Ich stellte ihn zur Rede. Ich berichtete ihm, was ich gestern gesehen hatte und versuchte mir, meine Angst nicht anmerken zu lassen, bis plötzlich die Sense schräg neben ihm in der Luft schwebte. Ich rief nach meiner Mutter, doch er presste seine Hand auf meinen Mund. Nach einer Weile gab ich auf zu schreien, und er erklärte mir ruhig, dass ich ihm helfen müsse. Obwohl mir nicht zum Lachen zumute war, scherzte ich, ob Herr Meyer nebenberuflich im Ablebegeschäft tätig sei. Herr Meyer guckte mich betroffen an, und Angst stieg in mir auf. War ich beim Schmücken von der Leiter gefallen? Als könnte er meine Gedanken lesen, versicherte er mir, dass ich noch lebte. Und dann erzählte er mir die abgedrehteste Geschichte, die ich je gehört hatte. Er sei nicht der Tod, sondern eigentlich der Weihnachtsmann. Auf seiner vorweihnachtlichen Erkundungstour habe er hinter unserem Haus den Tod getroffen. Unser Gärtner, Herr Meyer, sei nämlich in Wirklichkeit der Tod, müsse aber, nachdem er ein paar Epidemien und Katastrophen zu viel ausgelöst hatte, als Antiaggressionstherapie bei uns gärtnern. Und während sie sich über ihre Geschäfte unterhielten, sei ein Blitz vom Metall in Sense und Schlitten angezogen worden und habe sie getroffen. Da sie aber keine Menschen seien, wurden sie durch den Einschlag nicht getötet, sondern schlimmer, ihre Körper wurden vertauscht. An dieser Stelle unterbrach ich ihn und fragte, ob ich das richtig verstanden hatte. Er sei der Weihnachtsmann, gefangen in dem Körper des Todes, der wiederum bei uns als Gärtner seine Sozialstunden ableisten müsse. Er bejahte und wiederholte seine ursprüngliche Bitte, ob ich ihm helfen könne. Das Problem würde sich von selbst lösen, sobald die Wirkung des Blitzes nachließ. Einstweilen brauche er jedoch jemanden, der dafür sorge, dass sein Ruf nicht beschädigt werde. Es klingelte. Mechanisch öffnete ich die Tür, vor der der Weihnachtsmann stand, der allerdings der Tod war. Ohne Aufforderung trat er ein und schrie, dass er Weihnachten für überflüssig hielt. Der eigentliche Weihnachtsmann rümpfte die Nase und meinte, jetzt ins Krankenhaus gehen zu müssen, um die Kinder auf Weihnachten einzustimmen. Der Tod im Weihnachtsmannkörper meinte daraufhin, dass er, wenn es im Garten keine Arbeit mehr gäbe, auf ein Schwätzchen mit den Toten zum Friedhof ginge. Neukundenbetreuung nannte er das. Bei dem Wort Kunden dachte ich an die Kinder, wie würden sie reagieren, wenn plötzlich der Tod vor ihnen stünde. Ich schnappte mir mein Fahrrad und fuhr zum Krankenhaus. Bevor ich die Kinderstation betrat, hörte ich panisch weinende Kinder. In einem großen Saal saß der Weihnachtsmann auf einem Stuhl und fragte die Kinder, was sie sich von ihm wünschten. Sie weinten nicht, weil er etwas Gemeines sagte, sondern weil seine Knie in die entgegengesetzte Richtung seiner Nase zeigten. Er hatte seinen Oberkörper verkehrt herum auf. Dazu fiel ihm ab und an sein Kopf in den Schoß. Er versuchte, ihn unauffällig wieder aufzusetzen, doch die Kinder kauerten weinend in einer Ecke. Ich rannte zu ihm, zerrte ihn aus der Tür und entschuldigte mich bei den Schwestern, dass er sich heute im Kleiderschrank vergriffen hätte. Ohne einen Widerspruch zu erlauben, erklärte ich ihm, dass wir nun zum Friedhof müssten, damit der Weihnachtsmann tot und der Todesweihnachtsmann eine Strategie besprachen. Nur leider war mein Begleiter leicht abzulenken. Jedes Auto versuchte er in eine Parklücke zu lotsen, doch da er seinen Kopf schief aufgesetzt hatte, verwechselte er rechts und links und das Ergebnis waren etliche Bullen. Er kaufte so viel Vogelfutter, dass die Tauben eine Fressstarre erlitten. Sogar Polizisten wollte er helfen, die Straße zu überqueren, was diese mit Zücken ihrer Waffe verhinderten. Als wir den Friedhof erreichten, war der Tod bereits weg. Der Weihnachtsmann meckerte, dass er es makaber fände, dass in unserem Dorf der Spielplatz ausgerechnet neben dem Friedhof erbaut war. Ich wollte erwidern, dass das in allen Dörfern so sei, als ich den Tod am Klettergerüst entdeckte. Er hatte sich mit gestohlenen Süßigkeiten und Kuscheltieren oben verschanzt und ließ niemanden zu sich hinauf. Ich traute meinen Augen nicht. Die Kinder liebten es. Sie lauerten hinter der Schaukel und schmiedeten Angriffspläne, um ihre Festung zu erobern und den Schatz zu erbeuten. Die Mütter saßen entspannt auf den Bänken und tranken Kaffee. Wie konnte es sein, dass der, der sich bemühte zu helfen, alle Leute vergrämte und dass der, der alle ärgern wollte, nur Glück versprühte? Scheinbar zählen doch nicht nur die inneren Werte. Ich forderte den Tod auf, sofort runterzukommen. Da er auch unser Gärtner war, hörte er tatsächlich auf mich. Und als sie vor mir standen, hielt ich ihn eine Standpauke. Dass das so nicht mehr weitergehen könne, dass der Tod sich nicht wie der Weihnachtsmann und der Weihnachtsmann sich nicht wie der Tod benehmen könne, selbst wenn sie es beide seien. Heutzutage litten doch ohnehin alle an einer Identitätskrise und dass es der Gesellschaft auch nicht helfe, wenn... Ich redete mich in Rage. Doch sie hörten mir nicht mehr zu, sahen stattdessen verwundert an sich herab. Der Weihnachtsmann tätschelte seinen runden Bauch, strich sich durch den langen Bart, wie es nur ein richtiger Weihnachtsmann kann. Der Tod rückte seinen Kopf wieder zurecht und prüfte die Schärfe seiner Sense, so wie es nur ein richtiger Tod kann. Kurz dachte ich, sie würden auf mich hören, doch dann realisierte ich, sie waren wieder sie selbst. Der Tod verabschiedete sich und bat mich, meinen Eltern seine Kündigung auszurichten. Seine Sozialstunden seien hiermit abgeschlossen. Ich guckte den Tod hinterher, bis er sich in Luft auflöste. Der Weihnachtsmann fragte mich, ob Kohle und Pommes noch am Kamin bereitstünden. Nach all der Aufregung habe er so richtig Hunger.